Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Heute wieder auf Video zu sehen. Ich habe nämlich einen ganz, ganz tollen, besonderen Gast. Philipp J. Müller, Spiegel-Bestseller, Autor, Multimillionär, sowohl Einkommensmillionär als auch durch Vermögensaufbau Millionär geworden. Ich glaube, du bist der Eigentümer der einzig staatlichen anerkannten Finanzakademie in Deutschland zumindest, soweit ich weiß. Also hinter dir steckt eine Wahnsinnsgeschichte, eine Wahnsinnsmaschinerie, würde ich jetzt auch mal sagen. Und ich finde es klasse, dass du bereit bist, dass du deine Erfolgsgeheimnisse und Rezepte gerne weitergibst. Herzlich willkommen, lieber Philipp.
Danke, liebe Ute, für die lieben einleitenden Worte. Ja, Maschinerie, das trifft es vielleicht ganz gut. Aus einem Hobby wurde ein richtig großes Unternehmen. Und ich freue mich, heute bei dir und bei deinen Gästen und Zuhörerinnen zu sein und dir ein paar Fragen zu beantworten und vielleicht auch ein bisschen Einblick in mein Leben zu geben und damit vielleicht auch Menschen zu inspirieren oder ihnen Hoffnung zu machen und natürlich auch etwas über das Thema Geld zu lernen.
Wunderbar, vielen Dank. Ich habe ja im Vorgespräch kamen wir drauf, dass, und da bestätigt sich wieder diese These, dass man sich über viele, viele Ecken kennt. Oder man kennt jemanden, der dann jemanden kennt, über 10 Ecken, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie diese Formel heißt. Auf jeden Fall verbindet uns etwas, womit man überhaupt nicht rechnen würde, nämlich der Handballsport.
Oh, das wusste ich auch noch nicht.
Ja, das hat mir der Fabian erzählt. Und zwar ist es so, dass mein Mann, der war früher Handballprofi in Wilbertshofen und in Schwabing und, das ist schon lange her, und war dann eben auch in der Nationalmannschaft. Und Handballer sind ein ganz besonderes Völkchen. Also die Gemeinschaft ist unglaublich groß. Ja? Und es gibt seit vielen, vielen, vielen Jahren, gibt es so eine Gruppe von generationenübergreifend Handballern, die Golf spielen. Die nennen sich selbst auch die Gohas, also die golfspielenden Handballer, im Gegensatz zu den Gofus, die golfspielenden Fußballern. Und da sind Leute dabei wie der Heiner Brandt, wie der Pommes, der Gretsche und die verschiedenen und unter anderem auch der Martin Schwalb. Und Martin Schwalb, den kennst du gut. Den kennst du gut aus Hamburg. Und da kommen wir jetzt nämlich zu dieser Gemeinsamkeit. Denn du bist ein Handballfan und du bist investiert in dem HSV Handball. Ist es richtig, wie ich das jetzt so erzähle?
Ja, wobei ich einen Begriff gerne streichen würde. Ich bin investiert. Denn als Investmentprofi ist es so, dass wenn ich in etwas investiere, dann habe ich das Ziel, mit dem Investment Geld zu verdienen. Und das trifft jetzt im Handballbeispiel nicht zu. Es gab wirtschaftliche Herausforderungen bei uns im Verein. Und um die Lizenz für die neue Bundesliga-Saison zu bekommen, war einfach Unterstützung notwendig. Und die habe ich geleistet, aber eben nicht unter dem Aspekt als Investor, sondern vielmehr habe ich auf der einen Seite sehr viel Kapital zur Verfügung gestellt und auf der anderen Seite habe ich mich angeboten, mein Wissen als Unternehmer, Investor und Finanzprofi mit einzubringen, um einfach den Handballsport in Hamburg so aufzustellen, dass wir in den nächsten Jahren souverän, seriös, wirtschaftlich gesund und für die Stadt Hamburg diesen Sport betreiben können. Und das stimmt.
Großartig. Also ich finde es total witzig, weil ich tatsächlich am Samstag eine Woche nach Belek fliege und da ist dann auch der Martin Schwalb mit dabei mit seiner Frau und wir machen da eine Golfwoche und freue ich mich schon drauf. Und ich finde es großartig von dir, dass du dieses Nicht-Investment, aber diese Kapitalspritze geleistet hast. Was hat dich fasziniert am Handball oder wie bist du dazu gekommen? Hast du selbst Handball gespielt?
Ja, ich habe selber einige Jahre Regionalliga gespielt und ein Jahr waren wir mit unserem Verein damals auch in der zweiten Bundesliga. Da war ich erweiterter Kader und habe selber also hochklassig Handball gespielt.
Super.
Als ich in der Regionalliga war, gab es die dritte Liga noch nicht. Also es war die dritthöchste Liga und dann eben, wie gesagt, das eine Jahr zweite Bundesliga. Es gibt verschiedene Faktoren oder Facetten, die man da beleuchten kann. Das eine ist, ich bin dem Handballsport sehr nahe und begeistert. Also, so wenn man die Historie nimmt der letzten 15 Jahre, was da in Hamburg passiert ist, mit deutscher Meister, mit Pokalsieger, mit Champions League-Sieger, dann der Weggang unseres damaligen Mäzens, dann der Abstieg bis ganz nach unten, also raus aus dem Profisport, Pleite, rein in die vierte Liga. Und dann innerhalb von wenigen Jahren aus der vierten Liga wieder in die Bundesliga zurück und in den letzten beiden Jahren ja tatsächlich auch einen gesicherten Mittelfeldplatz. Also sogar einmal sind wir Sechster geworden. Also das war ein unglaublich starkes Ergebnis. Und dann kam halt irgendwann die Frage auf, wie kommen wir wirtschaftlich, bekommen wir die Lizenz? Wie muss das alles aussehen? Es kam Corona dazu, ausgefallene Einnahmen und die Herausforderungen, die wir alle kennen unter Corona oder erlebt haben. Und es gibt noch eine zweite Facette, die persönlich mir wichtig ist, weil ich bin in Hamburg geboren, ich lebe seit jeher hier in Hamburg und ich beobachte in den letzten Jahren einfach, dass es viele, viele Projekte gibt, die wirtschaftlich sehr angeschlagen sind. Ich bin vor vielen Jahren auch einer der Stifter gewesen in der Elbphilharmonie. Wer die mal besucht, der sieht mich im Treppenhaus auf dieser Wand hängen mit meinem Namen, weil wir die Elbphilharmonie unterstützt haben, weil die wirtschaftlich eben auch ja am Anfang sehr schwierige Zeiten hatte mit ausufernden Baukosten und so weiter. Und ich finde es halt für die Stadt Hamburg wichtig, dass es diese Lagerfeuer gibt. Und so will ich das wirklich heute benennen. Die Lagerfeuer unserer Gesellschaft, was vielleicht früher, wir sind sicherlich ein paar Jahre auseinander, aber ich bin mit Mitte 40 jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und ich bin groß geworden, da gab es im Stadtteil das Osterfeuer, Tanz in den Mai, es gab das Faschingsfest. Es gab sehr, sehr viele Menschen, die sich in den Sportvereinen engagiert haben. Und wenn wir in den letzten Jahren gucken, dann können wir erkennen, dass ganz, ganz viele Sportvereine fusioniert haben, weil es einfach Mitgliederschwund gibt. Wir können sehen, dass in so einer Großstadt wie Hamburg ganz, ganz viele Sportarten wirklich an der Nadel oder am Tropf hängen, weil es ihnen nicht gut geht. Ausnehmen kann man da mal den Fußballsport mit St. Pauli und dem HSV. Das sind natürlich ganz andere Dimensionen. Aber wenn man unterhalb dieses sehr, sehr großen Wirtschaftsbereiches Sport im Fußball guckt, in der Bundesliga, dann kann man schon in den Drittliga-Fußball gucken. Man kann in die Bundesliga der Damen oder der Frauen gucken. Man kann in den Basketballsport gucken. Man kann zum Eishockey gucken. Wir haben die Frisers verloren. Wir haben die Olympiade nicht in Hamburg hinbekommen. Die Handballer, denen geht es wirtschaftlich nicht gut. Den Basketballern geht es nicht wirklich gut. Die Trabrennbahn wird demnächst bebaut. Das heißt, der Trabrennsport wird verschwinden. Im Galoppsport fehlt Geld. Und damit sterben diese, ich will es mal als Lagerfeuer bezeichnen, diese Orte, wo Menschen mit unterschiedlicher Gesinnung, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichem Einkommen, Vermögen. Also es sind so Plätze, wo wir gemeinsam Emotionen erleben. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich, dass ich gesagt habe, ich wünsche mir einfach für die Stadt Hamburg, dass wir es schaffen, den Handballsport auf Profiniveau zu erhalten.
Ja, vielen Dank für deine Ausführung. Ich finde es großartig. Das beweist wieder, Handballer halten zusammen. Das ist so. Und was deine Bemerkungen zu den Sportarten überhaupt betrifft, ich bin ja Stadträtin und ich muss eigentlich sagen, das ist die DNA von Kommunen, das sind die Vereine. Ja, die sorgen dafür, dass die Kinder einen Halt haben. Die sind total wichtig, dieses Ehrenamt. Am Anfang ist es ja nur Ehrenamt, beziehungsweise es ist eigentlich immer Ehrenamt.
Ja.
Und ohne diese Vereine, da, ich weiß nicht, was aus unserer Gesellschaft werden würde. Das ist wirklich
Ja,
wahr.
wenn man auf ein Land guckt und man nimmt die Themen Ehrenamt, man nimmt die Themen Gemeinnützigkeit, insofern war das für mich jetzt auch persönlich keine besondere Leistung, weil ich immer schon, jedes Jahr verschenken wir siebenstellige Beträge an verschiedene Organisationen, Einrichtungen mit der Akademie, aber auch privat und mit meiner Holding, wo wir Menschen einfach helfen. Und für mich ist das Thema Spenden und soziales Engagement völlig selbstverständlich. Ich möchte sogar mit meiner Akademie in Deutschland dazu aufrütteln oder die Menschen dafür sensibilisieren, dass wir das viel, viel mehr brauchen. Das war ganz früher ganz selbstverständlich. Und Achtung, es gibt immer noch ganz viele Menschen, die das vorbildlich machen. Also bitte, niemand soll sich jetzt auf die Füße getreten fühlen. Aber es gibt eben auch mittlerweile immer mehr Menschen, die eben nicht mehr irgendwie sozial oder im Ehrenamt oder gemeinschaftlich engagiert sind. Und unsere Gesellschaft stirbt damit. Also wenn ich mir vorstellen würde, in Hamburg gäbe es die Elbphilharmonie nicht und es gäbe die großen Sportvereine nicht. Und ich, wie gesagt, ich nehme jetzt mal Fußball außen vor, weil das Multi-Multi-Multi-Millionen-Businesses sind. Man auch ganz andere Strukturen hat. Aber wenn es so diese breiten Sportvereine, das ist beim HSV Hamburg, also er heißt ja heute Handball-Sportverein Hamburg. Also wir haben mit dem HSV Fußball haben wir nichts zu tun. Viele denken das, die hören HSV Hamburg und denken, das sind die Handballer des HSV. Aber das stimmt nicht. Wir sind der Handball-Sportverein Hamburg, sind ein komplett eigenständiger Verein. Aber wir haben eben in der Breite auch den Handballsport in der Jugend. Und das ist eben auch etwas, was mich sehr berührt. Meine eigenen Kinder spielen Handball und machen Sport in Vereinen. Und diese Gemeinschaft zu leben, diese Möglichkeit, sich bewegen zu können, auch das ist ein Aspekt. Wenn wir in die heutige Gesellschaft gucken, man hat die Studien gerade in den letzten Monaten und Wochen wieder gesehen. Ein Drittel aller Kinder ist adipös. Dann wird einem vielleicht so insgesamt bewusst, dass es nicht darum ging, mit X Millionen einen Sportverein zu retten, sondern also die Profimannschaft, sondern da gehört eben gesellschaftliche Verantwortung, soziale Verantwortung und der ganze Jugend- und Breitensport auch dazu. Und das wollte ich alles für die Stadt Hamburg einfach nicht sterben lassen.
Großartig, wirklich ganz toll. Und es ist auch wirklich so, finde ich, wenn damit Geld reinkommt, muss man auch Geld ausgeben, finde ich. Also von der Mentalität her. Also ich finde, das ist schon eine Einstellungssache, dass man sagt, wenn ich schon so viel verdiene, dann muss ich auch mir wirklich mit vollem Herzen geben. Das ist ein Stück, wie du sagst, soziale Verantwortung. Und wichtig, dieses, wir haben es ja nicht so wie in den USA, da ist es viel mehr verbreitet. Bei uns ist es ja anders. Aber umso schöner ist es wirklich, dass du das Ganze auch lebst. Ich habe.
Ja, und es ist tatsächlich auch so, dass auf einmal dann Türen aufgehen, ne? Also ich habe sehr oft in meinem Leben irgendwelche Projekte unterstützt ohne einen wirtschaftlichen Plan. Und ganz oft kommt dann hinten raus etwas ganz Tolles dabei raus. Und zwar eben nicht nur auf der sozialen oder auf der gemeinschaftlichen oder auf der Spendenaktivitätsseite, sondern es gehen Türen auf, die sagen, Philipp, Wahnsinn, ich habe dich dadurch dein Engagement jetzt zum Beispiel beim Handball kennengelernt oder ich habe irgendwann mal vor 3 Jahren, das ist jetzt glaube ich her, 500.000 Euro im RTL-Spendenmarathon gespendet. Und dann ruft dich jemand an und es geht eine Tür auf, du lernst den Menschen kennen, es entsteht eine Kooperation oder, und das ist das, was wir auch in der Akademie sehr häufig den Menschen an die Hand geben. Wenn du beginnst, dem Universum, und das meine ich jetzt nicht spirituell, aber wenn du der
Nee,
Welt
stimmt.
zeigst, für dich ist gesorgt, und du gibst mit diesem Bewusstsein, dann gehen ganz, ganz oft Türen auf. Es kommt der richtige Mensch ins Leben, die richtige Kooperation. Es sind aber auch Geschenke auf der rein zwischenmenschlichen Ebene, wo du Personen kennenlernst und später sagst, meine Güte, toll, dass ich diese Person kennengelernt habe.
Ja, das sehe ich so wie du. Und ich meine, das ist auch das, was dich begleitet dein Leben lang, dein Weg lang, weil du warst ja schon finanziell frei, wie es so schön heißt, ja. Du hättest jetzt eigentlich, könntest du schon längst seit vielen, vielen Jahren in der Karibik irgendwo liegen und könntest Kokosnüsse pflücken oder trinken oder wie auch immer. Trotzdem hast du dich entschieden, mit 33 wieder zurückzukehren ins Business. Nachdem deine Frau, ich darf das so zitieren, gesagt hat, lieber Philipp, mach was, du wirst alt und fett. Habe ich das jetzt richtig zitiert oder ist das falsch?
Nein, ein Zitat ist es nicht, weil meine Frau es so nicht formuliert hat. Ich sage das immer in der Kürze der Zeit, in einem Lebenslauf oder wenn mich irgendwo jemand präsentiert. Tatsächlich war es meine Frau. Also das eine ist, ich habe mit 33 meine letzte Finanzfirma verkauft, habe danach dann eigentlich gedacht, ich bin Privatier und lebe genau das Leben, was du gerade beschrieben hast. Habe jetzt nicht an die Kokosnuss und die Karibik gedacht, aber meine Idee war, als Privatier zu leben. Das heißt, die Erträge aus dem Vermögen sind so groß, dass du halt nicht mehr berufstätig bist oder unternehmerisch tätig bist. Und dann hat meine Frau tatsächlich nach 2,5 Jahren gesagt, wo ich zu Hause war. Und das ist jetzt die Kurzform. Du wirst alt und fett, such dir ein Hobby. Also die Langform ist, wir haben darüber gesprochen, was wir im Leben noch machen wollen, wo wir hinwollen. Und sie hat gesagt, hey, du bist ein Vollblutunternehmer gewesen, du hast zahlreiche Unternehmen aufgebaut, du warst immer engagiert. Und jetzt haben wir unsere beiden Jungs in der Welt, wir haben unser Nest gebaut damals in diesen 2,5 Jahren. Und meinst du nicht, es wäre schön, wenn du dir wieder eine Aufgabe suchst? Und da habe ich dann gesagt, ja, aber ich habe eigentlich nur noch auf eine Sache Lust. Und das ist eigentlich meine Lebensgeschichte, den Menschen als Inspiration an die Hand zu geben. Denn mein Papa war Maurer, meine Mama war Apothekenhelferin. Also ich bin nicht mit dem goldenen Löffel geboren und ich bin auch schon gar nicht irgendwie in besonderer Geldsituation, also positiver Geldsituation geboren worden, sondern in einem sehr, sehr normalen Haushalt, für den ich sehr dankbar bin. Und auch bis heute eine sehr, sehr innige Beziehung zu meiner Mama habe. Mein Papa ist leider schon verstorben. Aber wenn man aus dieser Situation, aus dieser Startbasis, inklusive Insolvenz des Papas, zu einem sehr großen Vermögen kommt, habe ich zu meiner Frau gesagt, ich möchte Menschen erklären, dass man Geld lernen kann. Weil wir lernen es nicht in der Schule, wir lernen es nicht in der Ausbildung, wir lernen es nicht an der Uni. Wenn man nicht zufällig in einem reichen Haushalt geboren wird, und das trifft ja nun leider nur sehr wenige Menschen, dann hat man eigentlich in Deutschland kaum eine Chance, Geld wirklich zu lernen. Und das war meine Idee. Ich würde gerne Geldbildung in die Welt bringen und Menschen zeigen, wie Geld lernen funktioniert.
Großartig, wobei ich da eigentlich gar nicht mit dir übereinstimme, weil viele, die jetzt Geld haben, also deine Kinder jetzt, deine Söhne, wenn du nichts getan hättest, dann hätten sie ja auch nicht gelernt, wie man mit Geld umgeht, weil das wäre ja da gewesen und dein Vermögen hätte auf jeden Fall für die auch noch gereicht. Also ist es nicht unbedingt so, dass man, wenn man reich geboren wird, dass man tatsächlich auch Ahnung vom Geld hat, weil es ist nicht, es ist ja einfach da. Was ich jetzt
Ja,
interessiert.
wobei ich auch häufig trotzdem merke, dass wenn Kinder in diese Familien geboren werden, dann besteht eben ein ganz, ganz anderes Mindset, eine ganz, ganz andere geistige Haltung zum Thema Geld. Und es wird auch einfach auf eine Art in der Familie gelebt, was sich einfach unterscheidet. Und das hört sich jetzt erstmal vielleicht hart an, aber ich war Sohn eines Maurers und einer Apothekenhelferin, da war Geld immer eher ein Drama. Und wenn ich in diesem Bewusstsein und mit diesen Verhaltensmustern aufwachse, dann bin ich ein Stück weit auf wirtschaftliche Herausforderungen programmiert. Wenn ich meine Kinder heute nehme, dann habe ich als Papa und Mama sehr viel Zeit für unsere Kinder. Ich verbringe sehr viel Zeit mit meinen Kindern. Und wir reden sehr viel über Werte, über Persönlichkeit und natürlich auch über Wirtschaft. Das geht jetzt langsam los. Mit 12 und 14 wird es mehr. Was heißt, meine Kinder wachsen in einem ganz, ganz anderen Bewusstsein und Verständnis auf. Und das reine Geld-Know-how, das müssen sie immer noch lernen, absolut. Aber es ist ein himmelweiter Unterschied, wenn du in wirtschaftlich sicheren Verhältnissen und in einer Art Überfluss lebst. Und ich meine Überfluss nicht, dass man 6 Autos in der Garage hat und mit einem Privatjet in Urlaub fliegt. Davon rede ich überhaupt nicht. Sondern ein Kind, was überhaupt nie wirtschaftlichen Leid oder wirtschaftliches Leid erlebt hat, ist ganz anders geprägt als ein Kind, was vielleicht in wirtschaftlicher Not aufwächst. So. Und damit geht es schon los. Also wir reden im zweiten Schritt natürlich auch über echte Geldbildung. Was sind Anlageklassen? Wie funktioniert das Finanzsystem? Wie kann ich investieren? Warum sollte ich investieren? Das kommt auch noch alles. Aber alleine die Prägung, ob ich ein Kind, und das sehe ich heute in der Akademie, wir haben ja mehr als 20.000 Mitglieder, ob ein Kind einer Altenpflegerin zu uns kommt, von einem Maurer, von einem Anwalt, Arzt oder Unternehmer. Das sind alles unterschiedliche Prägungen. Und schon die spielen eine riesengroße Rolle, wie die Kinder später mit Geld umgehen.
Aha, interessant.
Und
Es ist
zwar
ja.
ganz ethisch, moralisch korrekt gemeint. Noch einmal,
Ja?
mein Papa war Maurer, meine Mama war
Ja.
Apothekenhelferin. Ich habe nicht, das möchte ich bitte ganz deutlich formulieren, weil manchmal wird einem das Wort fast im Munde umgedreht. Also ich möchte ganz klar formulieren, kein Mensch ist mehr oder weniger wert, weil er mehr oder weniger Geld hat. Ich will einfach nur sagen, wenn ich Kinder aus einer Familie nehme, die bei uns, Kinder ab 14 sind bei uns in der Akademie, wir haben mittlerweile mehr als 1.000, Minderjährige ausgebildet, dann ist es, wenn
Cool.
ich ein Kind an die Hand nehme, was aus wirtschaftlich sehr guten Verhältnissen kommt, hat es leichter als ein Kind, was aus sehr wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen kommt. Das denkt man erstmal gar nicht.
Ja, stimmt. Es ist schon so, dass bei mir viele Anfragen ankommen oder was heißt Anfragen oder Leute sagen, hey, gib mir mal Beispiele von, bring mir Beispiele von Leuten, die es geschafft haben. die wirklich Vermögen aufgebaut haben. Mein Thema ist ja eben Vermögensaufbau mit Immobilien. Das kann ich am besten, ja, da weiß ich am besten Bescheid. Und kommen trotzdem nicht so in die Umsetzung. Und was ich jetzt mich persönlich immer frage, gibt es geborene Unternehmerpersönlichkeiten? Liegt es wirklich in der Genetik oder ist es eine Resilienz, die man mitbekommt und man kann gar nichts dafür? Weißt, es gibt ja so wie, ich meine, du bist ja kein Einzelbeispiel. Es gibt ja, sagen wir mal, nimm diesen Zara-Gründer. Ja, aus Spanien, der ja auch aus einfachen Verhältnissen kommt und dann hier wirklich ein Milliardenunternehmen aufgebaut hat. Es gibt ja doch durchaus einige solcher Beispiele. Natürlich gibt es auch Beispiele von Leuten, die geerbt haben und die es auch groß gemacht haben oder das noch größer gemacht haben. Ich frage mich wirklich, also ich glaube schon, investieren kann man lernen, muss man lernen, aber jeder hat so eine eigene Investorenpersönlichkeit, will ich es mal nehmen. Das hängt vielleicht so von der Risikobereitschaft ab und von dem Ganzen. Aber so wie jetzt bei dir, ich meine, es hat dir ja niemand irgendetwas gezeigt. Wie bist du als Kind, als junger Erwachsener darauf gekommen, dass du sagst oder dass du dir so ein Imperium aufgebaut hast? Weil es gibt ja auch viele, die versuchen es und die scheitern dann. Was ist dein Geheimnis gewesen?
Also erst einmal glaube ich, dass jeder Mensch Geld lernen kann. Also wenn man so in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbranche, und dieser Begriff ist ja schon schwierig, guckt, dann ist ja so die Kernaussage, man kann ja eigentlich alles lernen. Und das sehe ich überhaupt nicht so. Also wir können uns entwickeln, wir können sehr viel erreichen, aber wir haben auch einen genetischen Abdruck und wir haben also auf zellularer Ebene etwas von zu Hause mitbekommen. So, und die Persönlichkeit zu entwickeln, der Begriff ist vielleicht sogar fast ein bisschen missverständlich. Eigentlich verändern wir nur unsere Glaubenssätze, unser Verständnis von Welt und wir entwickeln Verhaltensmuster. So, und wenn du mich fragst, warum gibt es, also du hast ja gesagt, gibt es den geborenen Unternehmer, und man könnte ja den Satz auch weitergehen, gibt es die geborene Millionärin? Und ich meine jetzt nicht, weil sie in einer Wiege aufwacht, die in Blankenese in Hamburg steht und in einem Millionenanwesen, sondern gibt es Menschen, die geburtstechnisch etwas mitbringen, was dich vermögend macht. Ich glaube, das gibt es, aber ich glaube auch, dass das keine Frage von Status oder Vermögen ist, sondern wenn man sich, und das ist ein bisschen mein Hobby lange Jahre gewesen, erfolgreiche Biografien anguckt, dann kann man sehen, dass die erfolgreichsten Menschen dieser Erde fast alle von unten kommen, und zwar von ganz weit unten. Das ist nicht, oder es kommt auch vor, dass Menschen aus einer besseren Einkommensschicht, aus vermögenden Elternhäusern weit nach oben kommen. Aber wenn man sich die ganz großen Geschichten anguckt, also, und das muss gar nicht immer nur Geld sein, Nelson Mandela oder ein Arnold Schwarzenegger, ein schönes Beispiel, der in einfachsten Verhältnissen aufgewachsen ist und in drei Karrieren, so will ich es mal nennen, ein Weltstar geworden ist. Die erste Karriere war seine Fitness. Die zweite Karriere war der Schauspieler und die dritte Karriere war sein politisches Tun, inklusive Einheiraten in eine der berühmtesten Familien dieser Erde. Und wenn er nicht, er hat es ja fast geschafft, sogar die Verfassungsänderung hinzukriegen, dass er als Nicht-Amerikaner Präsident geworden wäre. Und ich glaube, dann wäre er unsterblich geworden bis auf Jahrtausende. Der erste Ausländer, der in Österreich, also Österreicher Ausländer im Sinne von USA, der Präsident wird. Also, ich glaube, es liegt an etwas anderem. Und das ist jetzt der zweite Teil der Antwort, weil du mich gefragt hast, was ist da bei mir passiert, dass ich so ein Imperium aufgebaut habe, um deine Worte zu zitieren. Bei mir gab es ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis. Und das war die Insolvenz meiner Eltern. Ich habe halt eines Tages als jugendlicher, junger Mann mit 14, 15, 16 verstanden, dass unsere Familie wirtschaftlich am Drahtseil hängt. Und dass mein Vater war sehr, sehr schwer krank, und er hat nur noch gearbeitet, und wir haben im Prinzip alles verloren. Also was Familie betrifft, dass man entspannt zu Hause seine Familie genießt, so wie es andere tun, weil unser Vater eben versucht hat, im Prinzip rund um die Uhr irgendwie die wirtschaftliche Situation zu verbessern. Und das hat in mir so einen Schmerz ausgelöst, dass ich mit 16 Jahren durch das Börsenmagazin eines Nachbarn in die Situation gekommen bin, dass ich in meinem Jugendzimmer saß und das Gefühl hatte, ich habe die Lösung all meiner Probleme, weil ich war zu der Zeit 16, ich war gesund und das einzige Problem, was es in meinem Leben gab, war die wirtschaftliche Situation meiner Eltern, weil die Familie darunter litt. Und dann bin ich einfach mit diesem Börsenmagazin losgelaufen. Ich hatte das Gefühl, ich sitze in meinem Kinder- und Jugendzimmer und diese Börsenzeitung ist die Lösung meines Problems. Ich werde jetzt Börsianer. Ich hatte schon ein bisschen was gespart. Ich hatte von der Konfirmation was beiseite gelegt und habe wirklich mit 16 Jahren im Depot meiner Eltern angefangen zu investieren. So, und ohne diesen Wahnsinnsschmerz wäre ich wahrscheinlich niemals dahin gekommen, wo ich heute bin. Und das kann ein Schmerz sein, das kann aber auch ein Thema sein, wo du Freude empfindest. Aber nehmen wir den Nelson Mandela, der 2,5 Jahrzehnte im Gefängnis verbracht hat, mit dem Traum, Schwarze und Weiße sind in den USA gleich viel wert. In Südafrika, oder in Afrika insgesamt auf der Erde. Apartheid wird abgeschafft, so will ich es mal formulieren. Schwarz und Weiß darf man ja heute auch schon nicht mehr sagen. Ich weiß gar nicht, wie es politisch heute richtig
Ich weiß
korrekt.
es auch nicht.
Also alle Hautfarben sind gleich viel wert. Ich glaube, das darf man so sagen. Der ist mit so einem Traum in der Welt gewesen. Und ich glaube, das ist das, wenn man ganz oben ankommen will. Und ich würde mich auch gar nicht, bitte, dass es keiner falsch versteht, mit Arnold Schwarzenegger oder Nelson Mandela vergleichen. Ich glaube, gesellschaftlich, wenn man den Durchschnitt nimmt, bin ich extrem weit nach oben gekommen, aber ich bin mit diesen Weltstars nicht zu vergleichen. Aber dieser Traum, etwas auf der Welt zu verändern, das ist, glaube ich, das, was diesen großen Unterschied hinten raus macht.
Ich habe kürzlich so ein Reel gesehen. Da ging es darum, was ist der Unterschied zwischen den Top 5 Tennisspielern zu den Top 25 Tennisspielern? Und eben dieser Moment nach dem Fehlschlag, nach diesem verschossenen Ball, dass die dann sagen, okay, das war jetzt schlecht, aber der nächste wird gut. Also dieses wirklich, dieses positive Mindset, dieses Glauben an sich selbst und ja, dieser unbedingte Glauben an sich selbst und an die eigene Idee, dass das
Ja,
das Entscheidende ist.
deswegen ist bei uns in der Ausbildung ein nennenswerter Baustein das Thema Glaubenssätze, Verhaltensmuster, Emotionen. Wie werde ich als Persönlichkeit stärker, beziehungsweise wie werde ich vom Kopf stärker? Und wenn man heute im Sport guckt, ist das eins ganz eindeutig zu sehen. Also es sind ja nicht die Talentiertesten auf Platz 1,
Ja.
sondern die fleißigsten Arbeiter. Und jeder, der im Fußball zum Beispiel begeistert dabei ist, oder im Handball, können wir mal ein Handballbeispiel nehmen, weil wir mit Handball eingestiegen sind, ein Nikolaj Karabatic als einer der besten Handballer, den es auf dieser Erde gegeben hat, oder, weil es mehr kennen, für die Fußballer ein Ronaldo, jeder, der mit ihm jemals, ich habe ihn nicht persönlich getroffen in meinem Leben bisher, aber jeder, der ihn persönlich getroffen hat oder mit ihm gespielt hat, hat mir gesagt, ich kenne ein paar, die mit ihm gespielt haben, persönlich, hat mir gesagt, Philipp, das ist der krasseste Arbeiter, den der Fußball je gesehen hat. Bis zum Schlafrhythmus, weil er in Etappen schläft. Dieser Typ macht 24/7 seit 20 Jahren nichts anderes als Fußballsport. Und das ist eben im Leben auch so. Wenn du bei mir warst, das Geldthema, aus dieser Angst raus. Ich wollte halt sehr, sehr vermögend werden. Und irgendwann später habe ich erst kapiert, du rennst immer noch, weil die Angst mich getrieben hat. Und ich konnte das sozusagen für mich loslassen. Aber wenn man ganz oben ankommen will, ist das auch diese Persönlichkeit, die einen dahin bringt. Aber es ist eben auch so, und das ist mir so wichtig, dass wenn man anfängt, in diesem Thema zu arbeiten und zu lernen, dass man eigentlich etwas braucht, was mich im Alltag trägt. Weil du hast gesagt, wenn du jetzt auch dieses Immobilienthema nimmst, du zeigst es Leuten oder du inspirierst die durch deinen Podcast und die kommen aber nicht in die Umsetzung. Und ich glaube, ein ganz, ganz großer Punkt, um das in dein Leben zu integrieren, ist dein persönliches Warum. Also, warum bist du auf diesem Erdball? Was soll von dir bleiben und was möchtest du jeden Tag tun? Weil das kann dich dann schon inspirieren.
Ja, sehe ich auch so. Und kannst du uns verraten, wie du das gemacht hast? Also gut, du warst 16, hattest eine Börsenzeitung, hattest ein bisschen Geld, aber ich meine, das wird jetzt auch nicht so dieses Wahnsinnsvermögen gewesen sein. Und wie hast du angefangen?
Also ich habe erstmal angefangen, mit dieser Börsenzeitung Aktien zu kaufen. Das ging noch damals über das Telefon. Dann kriegte man ein paar Tage später per Post eine Bestätigung, dass man Aktien gekauft hat und wie viele und zu welchem Kurs. Dann habe ich natürlich, wie es so sein muss, wenn man an die Börse geht und nichts kann, habe ich natürlich Geld verloren. Dann habe ich irgendwann meinem Vater gesagt, Papa, ich mache jetzt mein Abi fertig. Das war dann so, im Juni war Schluss. Ich sage, im Oktober will ich damals Jura an der Universität Hamburg studieren. Und dann habe ich angefangen im Mai und ab Juni dann voll. Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober. Ende Oktober ging es an der Uni los. Habe ich angefangen, auf dem LKW bei meinem Vater als Handlanger zu arbeiten. Ich bin einfach 50 bis 60 Stunden in der Woche auf dem ganz klassisch als Angestellter, sozialversicherungspflichtig, als LKW-Fahrer. LKW-Fahrer muss man dazu sagen, 7,5 Tonnen. Also den durfte ich fahren mit meinem normalen Führerschein. Ich habe keinen LKW-Führerschein und habe als Handlanger auf dem Bau gearbeitet. Und in der Zeit, weil ich so viele Stunden gemacht habe, habe ich mir die ersten 20.000 verdient, um Startkapital zu haben. So, und dann habe ich an der Börse angefangen, langsam auch mal Geld zu verdienen, dass es produktiv ist. Und mit 23 habe ich das, oder 22 und ein bisschen, habe ich das Jurastudium beendet und bin direkt in die Finanzwelt gestartet, weil ich gesagt habe, Geld ist mein Thema, ich kann Menschen zeigen, wie Börse funktioniert.
Aber ist man da glaubwürdig mit 22? Ich meine, du warst ja ein Jungspund.
Ja, ich war ein Jungspund und die Frage bekomme ich heute oft. Wie kann es angehen, dass man mit 23 Jahren es schafft, Kunden für sein Finanzunternehmen zu gewinnen? Und da muss ich dann tatsächlich sagen, das ist mir vielleicht ein bisschen in die Wiege gelegt. Erstmal sah ich immer ein bisschen älter aus, als ich bin, habe mir dann Vollbart angeschafft, bin halt auch mit 1,95 eine ziemliche Gesch Erscheinung. Und dadurch, dass ich das Geld meiner Eltern und das Geld des Steuerberaters meiner Eltern und einige andere verwaltet habe in der Zeit, auch mit Erfolgen, habe ich Empfehlungen bekommen. Und das war der Startschuss. Ich habe mit 23 Jahren angefangen, ich war nicht mal 23, habe ich angefangen, für Menschen Geld zu verwalten. Und mich wird diese heute ganz oft gefragt, wie kann es angehen, dass ein 23-Jähriger dieses Vertrauen geschenkt bekommt? Und das ist vielleicht so etwas, was mir in die Wiege gelegt ist. Wenn ich begeistert und enthusiastisch für ein Thema bin, dann bin ich auch mit 23 in der Lage gewesen, Menschen, die teilweise 40, 50, 60 waren, zu überzeugen, Philipp kann Geld.
Also liegt es doch an deiner Persönlichkeit.
Also noch einmal, wenn man sehr weit kommen will, dann gibt es auch Dinge, also es gibt auch andere schöne Beispiele von Menschen, die als Trader ganz wenig mit anderen Menschen zu tun haben, die sehr analytisch sind, die auch sehr, sehr erfolgreich an der Börse sind. Wir haben tatsächlich gerade eben, deswegen war ich 2 Minuten zu spät in der Aufnahme, wir haben gerade eine Mitarbeiterin verabschiedet, die vor 1,5 Jahren noch Polizeibeamte war. Die hat sich bei uns beworben, hat ihren Beamtenstatus aufgegeben mit unter 30. Der Dienstherr hat ihr einen Psychologen, wie sagt man, also sie musste zum Psychologen in der Polizei, weil der Dienstherr gesagt hat, das ist ja verrückt, dass ein junges Mädchen heute einen Beamtenstatus aufgibt und in ein anderes Unternehmen in die freie Wirtschaft wechselt, ohne jemals irgendwas in dem Bereich gelernt zu haben. Dann hat die Aufhebung des Dienstvertrages und die Entlassung aus dem Beamtenstatus fast 3 Monate gedauert. Dann hat sie bei uns angefangen und ich habe sie gerade eben mit meinem Team verabschiedet, weil sie es geschafft hat, in 1,5 Jahren so viel Geld aufzubauen, dass sie jetzt von der Börse leben kann. Nein, die ist keine Millionärin, aber sie hat so viel Geld produziert, dass mit dem, was sie monatlich sich produzieren kann, sie jetzt gerade eben vor einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde von mir in den Arm genommen wurde. Ich habe ihr gratuliert und ich habe sie entlassen in die finanzielle Freiheit.
Wow, ganz großes Kino, ganz toll. Ich meine, du hast
Eine
ja
Frau
schon,
unter 30, Polizeibeamte.
Wahnsinn, du hast ja überhaupt schon 150 Millionäre gemacht, sage ich mal, oder sie wurden durch dein Wissen, wurden sie tatsächlich zu Millionären. Und ich meine, diese Coaching-Welt, du weißt es selber, die ist ja sehr groß und sehr bunt und sehr differenziert, sage ich mal. Der eine sitzt in Dubai, der andere sitzt da. Ja, ich kenne den einen oder anderen und ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll.
Pass
Also
auf,
ich
ich helfe dir, wie
habe.
du es sagen kannst. Weil ich merke, dass du gerade sehr diplomatisch nach Worten suchst. Und ich traue mich da, den Mund voll zu nehmen, weil ich diese Branche in- und auswendig kenne. Und es gibt leider sensationell viele schwarze Schafe, die heute erkannt haben, dass der Verkauf von Informationen eine interessante Unternehmensform ist. Es gibt trotzdem, und das ist ein bisschen schade in der öffentlichen Wahrnehmung heute, es gibt erstklassige Anbieter, und du hast es vorhin, glaube ich, auch in der Einleitung gesagt, unsere Ausbildung zum Beispiel ist als berufliche Bildungsmaßnahme vom Wirtschaftsministerium
Großartig.
anerkannt. Wir sind mittlerweile Europas Marktführer, wir sind mehrfach TÜV-zertifiziert und so weiter und so weiter. Also es gibt erstklassige Anbieter, aber es gibt leider auch sehr, sehr, sehr viele nicht seriöse Anbieter. Und man sollte sehr, sehr genau gucken, wo man welches Geld ausgibt, um sich irgendwelche Produkte zu kaufen. Und da nehme ich kein Blatt vor den Mund. Das kann ich dir für unser Unternehmen oder jedem, der heute zuhört, jeder und jedem Zuhörer garantieren. Wir sind ein 100% seriöses Unternehmen und du musst nicht bei uns lernen, aber wenn du irgendwo lernst, bitte vergewissere dich auf 100% Qualitätsstandards, auf sowas wie staatlich anerkannt, auf TÜV-zertifiziert, auf einer Menge Testimonials und Referenzen, die nicht gefaked sind. Also bei uns findest du sogar Telefonnummern, die du anrufen kannst, also Menschen. Da muss man heute drauf achten, weil das ist ein Businesszweig geworden, sondergleichen.
Ja, das stimmt. Also die Krönung war, als ich erfahren habe, von einer, die wirklich kein Geld hat, ja, und aber groß durchstarten möchte im Business. Und da wurde angeboten, sozusagen ein globales Coaching für Immobilien, für Krypto und für Aktien. Und das Ganze sollte 60.000 Euro kosten, das Geld, das sie nicht hatte. Und dann wurde ihr tatsächlich geraten, sie soll doch auf ihre Immobilie, also das Letzte, was sie noch hat, diese Wohnung, soll sie doch bitte Geld aufnehmen für diesen Kurs. Ich bin vom Glauben abgefallen. Das
Ja,
ist sowas
ja.
von unseriös. Also, und die hat sogar überlegt, ob sie es macht. Ich konnte es nicht fassen. Ich denke mir, ja.
Also auch das möchte ich mal erklären, weil ich finde das ganz interessant, weil jetzt wird ja so dieser Scheinwerfer in diese Branche gehalten, wobei ich immer sage, ich gehöre gar nicht in die Welt der Coaches, Trainer und Speaker. Das ist eine ganz andere Bubble. Das sage ich auch auf der Bühne, nicht nur in einem Podcast. Wir sind ein Bildungsinstitut und verstehen unsere Art auch ganz anders. Ich stehe ja auch ganz, ganz selten nur auf Bühnen. Also es ist einmal im Jahr, wo irgendjemand für ein tolles Projekt sagt, Philipp, kommst du vorbei? Dieses Jahr gar nicht. Dieses Jahr stehe ich auf keiner einzigen Bühne. Und ich werde oft gefragt, wie kommt es, dass Menschen, also das eine sind diese schwarzen Schafe, wo jetzt im Moment ja gerade die Medien auch sehr drauf einsteigen, was ich grundlegend gut finde. Bisschen schade finde ich das nicht auch parallel mal ab und zu über die Seriösen berichtet wird, weil man kommt ja in so eine Sippenhaft, das ist schade. Aber diese Frage wird mir sehr oft gestellt: Wie kann es angehen, dass Menschen solche Beträge ausgeben, sich teilweise verschulden und alles verlieren in der Hoffnung, an so einem Kurs das zu lernen, was man braucht? Also einfach mal vom Verständnis. Es kommen Menschen, wir haben das erlebt bei uns, es kommt das war eine Frau, eine junge Frau in meinen Kurs, 35, 40 Jahre alt, ja, 35 würde ich schätzen, und sie begrüßt mich am Eingang in den Raum mit den Worten: Philipp, ich bin jetzt mehr als 10 Jahre in Therapie und ich glaube, du bist der Mensch, der mir hilft.
Wow.
So, ich habe diese Person nach Hause geschickt und habe ihr die Kursgebühr erstattet und habe ihr gesagt, ich bin kein Psychologe und ich bin auch kein Wunderheiler und ich bin auch kein Guru. Du kannst bei mir das Thema Geld lernen, aber was will ich mit dem Beispiel sagen? Wenn Menschen nur verzweifelt genug sind, und da kannst du alle Lebensbereiche nehmen, ein Mann oder eine Frau, die 10 Jahre Single ist und das Gefühl hat, sie findet nicht den richtigen, die kauft irgendwann einen Kurs, dein Traumpartner in 3 Wochen. Ich muss darüber lachen, wenn ich das sage, weil es einfach lächerlich ist. Aber die Verzweiflung ist so groß. Okay, wenn ich dieses Wissen habe, dann finde ich auch einen Partner oder eine Partnerin. Es gibt Menschen, ich selber bin auch ein bisschen übergewichtig, wenn ich jetzt richtig doll dick wäre und jemand verspricht mir, und der Frust, Die psychische Belastung ist so hoch, dass ich nicht mehr drunter leben kann. Ich habe alles probiert. Und dann gibt es einen Kurs, wo jemand mir verspricht, wie ich abnehme. Oder eben die Partnerin, den Partner finde. Oder ich bin wirtschaftlich am Rande und jemand sagt mir, wie du mit Immobilien, auch das gibt es ja, ganz schnell reich bist. Oder noch besser mit Aktien. Besuch mein Seminar, in 3 Monaten bist du vermögend. Das sind Menschen, die solche Kurse kaufen. Mit dieser Intention. Die brauchen meistens professionelle Hilfe und zwar nicht durch einen Coach oder durch einen Trainer, sondern durch eine Psychologin oder durch einen Psychologen, weil die so schwerwiegende Herausforderungen im Leben haben, die sie im Zweifel nicht alleine gelöst bekommen. Also das heißt, die meisten Menschen, die so etwas tun, verbinden damit eine Hoffnung,
Ja.
eines ihrer lebensgefährdenden Probleme zu lösen.
Ja, ich mache doch immer wieder mal Coachings. Ich mag das gerne und du hast immer unter den Teilnehmern Leute, die einfach großartig sind. Also wirklich großartige Persönlichkeiten. Und beim letzten Mal war dann hab ich halt du kommst mit den Leuten ins Reden und die sagen, ja, das habe ich das schon gemacht, das schon gemacht, das schon gemacht bei dem. Und ich, okay, gut. Dann habe ich mit dem Coach selbst gesprochen und dann war seine Aussage, ja, weißt du, von diesen Menschen lebe ich, die immer und immer wieder kommen und nicht dann in die Umsetzung kommen und nicht das erreichen, was sie wollen und die krebsen die ganze Zeit auf dem Existenzminimum. Also das fand ich, ja, es war eine ehrliche Aussage, aber ich fand es trotzdem grenzwertig.
Also es sind, wenn man es vorsichtig formuliert, Suchhandy, die in einem Seminar nach dem anderen, was sie besuchen, den Traum haben, irgendwann das Problem ihrer Lösung zu bekommen. Aber sie suchen halt nur im Äußeren und nicht im Inneren. Das heißt, wir zum Beispiel mit der Akademie haben uns ja auf einen ganz anderen Weg eingestellt damals. Wir haben im Endeffekt ein Produkt. Das ist unsere Ausbildung, wie man investieren, Geld und Börse lernt. Und als ich damit angefangen habe, haben alle zu mir gesagt, Philipp, also das ist kein Business-Konzept. Du musst Abos haben, Mitgliedschaften, du brauchst Folgeprodukte, alles, was es da so gibt. So, und ich habe immer gesagt, nein. Ich sage auch heute meinen Mitgliedern auf der Bühne noch, wenn du diesen Kurs gekauft hast, du kannst gerne noch 30 Geldkurse kaufen, aber du hast alles, was du brauchst. Und wenn du das besser wissen, und wir haben diese Beispiele, die sind bei uns nicht erfolgreich geworden, selbstverständlich sind nicht alle erfolgreich geworden, die kaufen dann andere Kurse und teilweise, weil sie merken bei uns Ethik, Moral, lebenslanger Zugang, das Wissen wird aktualisiert, es gibt ja auch immer Änderungen, juristisch und so weiter, Steuern, alles bekommen unsere Mitglieder in der Akademie for free. Die zahlen einmal und bekommen ein Leben lang dieses Know-how. Und jetzt passiert das Folgende. Wenn sie bei uns nicht erfolgreich geworden sind, weil sie eben gedacht haben, die Hilfe liegt im Äußeren und nicht in der Veränderung ihrer Verhaltensmuster und so weiter, dann kaufen die andere Kurse und jetzt kommt der Kracher. Nach Jahren kommen die wieder zu uns zurück und sagen uns, Philipp, also ich kriege das heute natürlich nur noch per E-Mail mit, weil wir fast 22.000 Mitglieder haben. Das kann ich ja nicht mehr persönlich pflegen. Aber wir kriegen diese E-Mails zuhauf. Ich habe jetzt erstmal 50 oder 30.000 oder 20.000 in X Kurse ausgegeben. Und jetzt bin ich wieder zu Hause bei PJM, weil da ist alles, was ich brauche.
Meine, das hebt dich heraus von den anderen, hebt dich ab und zeichnet dich aus. Ich habe ein Problem, die Zeit rast. Ich würde gerne jetzt aufhören und würde eine zweite Folge machen, weil ich möchte mit dir echt über Geld sprechen, ja? Über Vermögensaufbau sprechen, was ja das Thema ist, deine Meinung zu Immobilien. Deswegen schlage ich vor, wir haben dich jetzt kennengelernt und ich finde, du bist eine großartige Persönlichkeit. Also wirklich beeindruckend. Und ich hoffe, dass wir uns bald mal live sehen in entspannter Atmosphäre. Wer weiß, ob sich über die Handballschienen etwas ergibt. Und deswegen Schluss für heute. Wir machen weiter in nächste Woche. Der zweite Teil vom Interview mit dem wunderbaren Philipp J. Müller mit seiner PJM-Akademie. Und dann sprechen wir wirklich über Geld. In diesem Sinne, danke, lieber Philipp, und wir sehen uns nächste Woche wieder. Dankeschön.
Perfekt. Ich danke auch recht herzlich, dass ich heute bei dir sein durfte. Freue mich auf die Fortsetzung und viel Spaß schon mal beim Umsetzen von einem oder anderen Thema für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Okay.